Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Nun stand es endgültig fest. Saul wollte David töten und davon ließ er sich durch nichts und niemanden mehr abbringen. Ja, Saul war sogar bereit, seinen eigenen Sohn Jonathan umzubringen, als sich dieser für David einsetzte. Und David? An den Königshof konnte er nicht mehr zurückkehren. Doch wohin sollte er nun gehen? Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In einer schwierigen und herausfordernden Zeit für David. Wir lesen gemeinsam weiter, und zwar in 1. Samuel Kapitel 21. Jonathan und David haben sich voneinander verabschiedet. Jonathan ist zurückgekehrt an den Königshof. Und David? Wohin sollte er gehen? Zu seiner Familie? Zu gefährlich? Denn Saul würde dorthin kommen und möglicherweise nicht nur ihn, sondern auch seine Brüder und seinen Vater und ihre Familien umbringen? Zu Samuel? Da war er schon, und auch zu Samuel ist Saul gekommen. Und hätte Gott sich nicht ihm entgegengestellt, in 1. Samuel Kapitel 19 im zweiten Teil wird uns über diese Begebenheit berichtet, hätte sich Gott nicht Saul entgegengestellt, dann hätte Saul David schon damals umgebracht und möglicherweise auch noch den Samuel, weil er ihm geholfen hat. Kapitel 21, Vers 2 heißt es, und David kam nach Nob zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech kam David aufgeregt entgegen und sagte zu ihm, warum kommst du allein und niemand ist bei dir? Und David antwortete dem Priester Ahimelech, der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir, niemand soll irgendetwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Die Leute, die Knechte, aber habe ich an den Ort beschieden. Und nun, was hast du auf der Hand? Gib mir 5 Brote in meine Hand oder was sich sonst vorfindet. Scheinbar entscheidet sich David, zum Priester zu gehen. Ahimelech, dem Hohepriester der damaligen Zeit, zum Heiligtum. Möglicherweise für ihn ein Ort der Sicherheit oder vielleicht ein Ort, von dem Saul nicht ausgehen würde, dass David dorthin geht. Alleine kommt er dort an und Ahimelech wundert sich und sagt, hä, wieso bist du denn ohne irgendjemanden hier? Was ist denn los mit dir? Warum kommst du alleine? Der Auto sagt uns sogar aufgeregt. Er kommt ihm aufgeregt entgegen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber von Davids Antwort war ich dann ja überrascht. Zumindest kam sie für mich unerwartet, denn er sagt ihm nicht, was los ist. Er täuscht Ahimelech und sagt, ja, der König hat mich geschickt in einer geheimen Sache. Niemand darf davon erfahren. Deswegen bin ich alleine hier. Ja, und die Knechte, die sind dort und dort. Dort habe ich sie gelassen. Zu dir komme ich jetzt. Aber ja, dir darf ich auch nichts davon sagen, was los ist. Und ich frage mich so, traut er sich nicht, Ahimelech zu sagen, in welcher Situation er sich befindet? Will er ihm das nicht sagen? Geht er davon aus, dass Ahimelech ihn verpfeifen würde? Dem König Nachricht schickt und sagt, David war hier oder David ist hier? Also traut er dem Priester nicht? Oder will er den Priester schützen? Falls Saul nachfragt, dass er ehrlicherweise sagen kann, David hat mir nichts gesagt, ich wusste nichts von dem, was los ist. Ja, David hat mich sogar getäuscht. es nicht einfach. Diese Frage, wem David vertrauen kann, die kam ja auch in der letzten Episode bei seiner Begegnung mit Jonathan, 1. Samuel Kapitel 20, als die beiden einander begegnen. David flieht wieder oder geht weg von Samuel, weil er hört, dass Davids Knechte zu Samuel gekommen sind, um ihn zu töten, und Saul dann selber dort aufschlägt. Geht er von dort weg, kommt zu Jonathan und fragt ihn ja auch ganz aufgeregt diese Frage, 1. Samuel Kapitel 20, Vers 1: Was habe ich denn getan? Was ist meine Schuld? Und was ist mein Vergehen gegen meinen Vater, dass er gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Und sie unterhalten sich und so weiter und so weiter. Und da kommt ja auch so durch, kann David Jonathan wirklich vertrauen? Und umgekehrt ja genauso, kann Jonathan David vertrauen? Wenn das eigene Leben bedroht ist, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man wirklich nicht mehr weiß, wer ist eigentlich Freund und wer ist Feind. Saul ist klar, aber der Rest? Auf welche Seite werden sie sich schlagen? Auf meine oder auf Sauls Seite? Will er sich schützen oder will er Achimelech schützen? Aber es ist sicherlich ein Tiefpunkt für David, denn er ist allein. Niemand ist bei ihm. Er tut zwar so, als hätte er seine Leute, die irgendwo auf ihn warten. Und Achimelech mag sich auch täuschen lassen, aber David weiß ganz genau, er hat jetzt niemanden mehr. Ja, Jonathan ist sein Freund, aber der ist am Königshof. Seine Frau auch am Königshof. Der Rest? Und nicht nur, dass er allein ist, er hat offensichtlich auch nichts zu essen. So muss er nun Achimelech bitten und ihm sagen: Du, hast du etwas zu essen da? 5 Brote? Gib sie mir. Gib mir irgendwas, was sich bei dir vorfindet. Denn ich habe nichts. Vers 5. Und der Priester antwortete David und sagte: Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot ist da. Was jetzt nochmal indirekt deutlich wird: Ja, er befindet sich in der Tat nicht nur bei irgendeinem Priester, sondern beim Heiligtum. Nur heiliges Brot, das war das Brot, das sogenannte Schaubrot, das immer im Heiligtum aufbewahrt wurde oder auf dem Tisch gelegt wurde vor dem Herrn. Wenn sich nur die Leute der Frau enthalten haben, David antwortete dem Priester und sagte zu ihm: Ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt gewesen. Und die Leiber der Leute sind heilig. War das noch ein gewöhnliches Unternehmen? Wie viel mehr werden sie heute an ihrem Leib heilig sein? Der Priester macht noch einmal deutlich: Dieses Brot ist eben ein besonderes Brot. Das ist nicht mit normalem Brot zu vergleichen. Er nennt es heiliges Brot. Das kann man nicht einfach so nehmen und gewöhnlich essen. Deswegen fragt er nochmal nach: Also, wenn ich dir dieses Brot gebe, dann muss aber sichergestellt werden, dass diejenigen, die dieses Brot essen, auch eben besonders auch sich verhalten haben, nämlich nicht eine Frau berührt haben. Damit in den Zustand kommen, dass sie auch dieses Brot anfassen oder essen können. Und David versichert: Ja, ja, also darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn seitdem wir weg sind und tut wieder so und täuscht erneut oder fährt in dieser Täuschung fort, zu suggerieren, so, ja, ja, also ich und meine Männer, wir sind alle sozusagen geheiligt dadurch, dass wir eben nicht eine Frau berührt haben, keine Sexualität hatten, weder gestern noch vorgestern. Also du kannst uns in Ruhe dieses Brot anvertrauen oder dieses Brot geben. Interessant war für mich aber dann der nächste Satz: War das noch ein gewöhnliches Unternehmen? Wie viel mehr werden sie heute an ihrem Leib heilig sein? Was ich so verstehe wie, naja, weißt du, wenn wir ausgezogen sind in der Sache des Königs und man könnte die Sache des Königs, die er uns anvertraut hat, auch wenn es eine geheime Sache war, noch als eine gewöhnliche Sache betrachten. Nun jetzt durch das Essen dieses Brotes wird diese Sache ja erst recht geheiligt werden und zu einer besonderen Sache werden. wo ich mir auch so dachte, was sagt er denn eigentlich hier? Oder ist es so sein, so eine gewisse Form der Vergewisserung für David? Naja, also vielleicht wird ja durch das Essen dieses Brotes das, was ich mache, die Flucht, auf der ich mich befinde, vielleicht doch noch besonders geschützt werden? Dass er so dadurch für sich Sicherheit herauszieht, dass Gott auf ihn Acht gibt? Denn er weiß ja, wie es um ihn steht. Er weiß, der König will ihn töten. Und damit auch die Soldaten und die Knechte des Königs. Zumindest sind sie angewiesen, den Befehl des Königs auszuführen, wenn es soweit wäre. Hofft er, dass durch das Essen dieser Brote, die vor dem Herrn lagern, dass er dadurch irgendwie einen gewissen Schutz haben wird? Vers 7, da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot. Denn dort war kein anderes Brot als nur das Schaubrot, das vor dem Herrn nur weggenommen wird, wenn frisches Brot hingelegt wird, an dem Tag, da man es wegnimmt. Es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls, eingeschlossen vor dem Herrn mit Namen Doeg, der Edomiter. Er war Aufseher über die Hirten Sauls. Und da dachte ich mir, nein, Saul ist überall. Zumindest seine Männer. Warum muss er genau an diesem Tag vor dem Herrn sein? Aber vielleicht hat er ihn ja gar nicht gesehen. Vielleicht sind sie sich ja gar nicht begegnet. Oder bedeutet die Tatsache, dass der Autor es erwähnt, schon klar. Doeg, ein Edomiter, der offenbar sich dem Volk Israel angeschlossen hat, ein Knecht Sauls, der ist an dem Tag auch da. Wird der zu Saul rennen und ihm Bescheid sagen, wo David sich aufhält? Ja, kann er sich überhaupt noch dort aufhalten? Oder muss er fliehen? Muss er sich auf den Weg machen, denn sonst ist er dran. Und David sagte zu Achimelech, ist nicht hier unter deiner Hand ein Speer oder ein Schwert? Denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war. Dachte mir so, naja, also er hat nichts zu essen dabei, kein Proviant, er hat keine Waffen dabei. Vermutlich hat Achimelech auch schon irgendwann angefangen, sich zu fragen, Moment mal, was ist denn das für eine dringende Sache des Herrn, dass sie so dringend ist, dass David und seine Leute, dass die ohne Essen und dann auch ohne Waffen sich auf den Weg machen. Aber gut, wer weiß. Er kennt ja die Umstände nicht, die Sache ist geheim, er darf davon nicht erfahren, er darf auch nicht nachfragen. Aber David ist ohne Essen, ohne Waffen und dazu noch allein. Eine verwundbare Situation, schwierig vorstellbar für ihn zu dem Zeitpunkt in seinem Leben. Aber er fährt fort und sagt ihnen, ich habe eben mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war. Und der Priester sagte, das Schwert des Philisters Goliath, den du in Terebinthental erschlagen hast, siehe, es ist in ein Oberkleid gewickelt hinter dem Ephod, hinter dem Priesterschurz. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Wie, das Schwert Goliaths im Heiligtum hinter dem Priesterschurz eingewickelt in ein Oberkleid? Gut, ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was jetzt mit dem Schwert passiert ist. Es wird nur erwähnt, dass David mit diesem Schwert dann schlussendlich Goliath tötet, den Kopf abhackt. Aber ob David jetzt das Schwert mitgenommen hat oder nicht oder wo es jetzt ist, darüber habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Aber hier wird es deutlich, im Heiligtum hinter dem Priesterschurz ist dieses Schwert aufbewahrt. Warum hat es David nicht mitgenommen? Oder Saul? Oder einer der anderen Soldaten? Warum ist es bei den Priestern gelandet? Zur Erinnerung? Weiß ich nicht. Kein Grund für mich gefunden. Auf jeden Fall ist es da. Und der Achimelech sagt zu ihm, wenn du dir das nehmen willst, so nimm es. Denn außer diesem ist kein anderes da. Also scheinbar waren die Priester nicht bewaffnet. Sie hatten keine Schwerter, sondern lediglich dieses eine Schwert ist zu ihnen gekommen oder sie haben es mitgenommen. Es wird nicht erwähnt, wie es dort ankam. Und David erwiderte, seinesgleichen gibt es nicht, gib es mir. Nun hat er was zu essen, er hat ein Schwert, aber so im Nachdenken nochmal so über diese Geschichte dachte ich mir, oder es lässt mich zumindest nicht los, warum er denn dem Priester nicht sagt, was wirklich los ist. Vielleicht hätte ihm, wenn er die Wahrheit erfahren hätte, er helfen können oder Gott für ihn befragen können. Gut, es ist nicht erwähnt, ob der Priester Gott befragt hat, was denn David machen soll. Vielleicht hat er es gemacht, aber ich vermute, wenn, dann hätte der Autor uns das auch mitgeteilt. So habe ich dann so den Eindruck, dass David ja schutzlos ist, wehrlos ist, aber er versucht sich eben auf seine Art und Weise dann doch irgendwie einen Schutz zu geben oder Sicherheit zu verschaffen, indem er dann ein Schwert in der Hand hat und nun jetzt auch wieder kämpfen könnte, im Falle, dass er angegriffen wird. Vers 11. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gat. David bleibt also nicht beim Achimelech oder nicht beim Heiligtum. Er flieht vor Saul. Scheint so, dass er doch Angst hat davor, dass Doeg, der Edomiter, Saul Bescheid sagen wird. Macht sich auf den Weg, kommt nach Achish, dem König von Gat. Dem König von Gat, das ist ein Philisterkönig. David macht sich auf den Weg und flieht in das Land der Philister oder in das Gebiet der Philister. David, was machst du da? Du bist doch, wenn man sich das mal hier auf der Karte anschaut, dann sieht man das. Hier ist Gat an der Grenze zwischen dem Gebiet Israels und dem Gebiet der Philister. Aber es waren doch die Philister, gegen die David ständig gekämpft hat und ja Hunderte oder Tausende von ihnen getötet hat im Kampf. Israel befand sich damals in einem ständigen Konflikt mit den Philistern. Aber offensichtlich denkt er, naja, bei den Feinden, bei Achish, dem König von Gat, da bin ich wohl sicherer vor Saul als in eigenem Territorium. Und die Knechte des Achish sagten zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Ich dachte mir, wie König des Landes? Er ist doch gar nicht der König des Landes. Oder denken die Knechte von Achish, dass David mittlerweile schon König im Land ist? Haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Da ist es wieder. Da ist wieder das Lied, das Saul so sehr aus der Bahn geworfen hat, nachdem sie zurückkehren von dem Kampf gegen die Philister und David Goliath getötet hat und das Volk Israels dann die Philister ihnen eine Niederlage zugefügt hat. Da kehren sie nach Hause, 1. Samuel Kapitel 18 ab Vers 6, Vers 7 und die Frauen tanzen und singen und rufen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Und dieses Lied oder dieser Jubeltanz, dieses Jubellied ist offensichtlich bis zu den Philistern durchgedrungen. David nahm sich diese Worte zu Herzen, Vers 13, und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Ja, kein Wunder. Denn diese Tausende oder diese Zehntausende sind ja Philister, die erschlagen wurden. Aber offensichtlich ist David in solch einer Not, in solch einem Schrecken oder Angst vor Saul, dass er die Grenze überschreitet und sagt, naja, dann lieber bei den Philistern als im eigenen Land. Die aber, die wissen schon, wer er ist. Und wie sie mit ihm umgehen werden, ist ja auch fraglich. Es geht ja keiner freiwillig zu den Feinden und hofft jetzt, dass die was gnädiger mit ihm umgehen, als er mit ihnen war. Vers 14, und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und er kritzelte, könnte auch sagen, trommelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. David ist nicht verrückt, aber er kommt an seinen Punkt in seinem Leben, dass er so tun muss, als wäre er verrückt, als wäre er wahnsinnig, als würde er ausrasten, als wäre er außer Sinnen. Irgendwie als Lösung für diese schwierige Situation, in der er sich befindet, nämlich, dass er in Feindesland ist und die Feinde genau wissen, wer er ist und jetzt vor der Frage steht, naja, wenn mich jetzt Saul nicht umbringt, ja, dann werden mich halt die Philister umbringen. Ob das jetzt besonders schlau war? Aber gut, das lässt sich ja leicht sagen, wenn man Jahrtausende später die Geschichte liest und selber nicht bedroht ist. Aber was macht man, wenn man Todesangst hat und nicht weiß, wie es weitergeht? David ist nicht wahnsinnig oder verrückt, aber wahnsinnig zu sein oder verrückt zu handeln, ist für ihn in dem Augenblick der einzige Ausweg, um aus dieser schwierigen Situation wieder wegzukommen. Da sagte Achish zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Ich musste schmunzeln. Er fährt fort und sagt, fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass ihr diesen hergebracht habt? Bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? Denk mal, wie schlau eigentlich David in dem Augenblick gehandelt hat. Aber was für eine ironische Reaktion von dem König. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht genug Verrückte in meinem Haus hätte. Jetzt habt ihr noch einen weiteren zu mir gebracht. Komm, weg mit ihm, weg. Offensichtlich hat der Mann das nicht verarbeiten können, was er alles so in seinem Leben erlebt hat. Und jetzt ist er durchgeknallt. Komm, weg. Ich habe anderes zu tun, als mich auch noch um so einen zu kümmern. Und wahrscheinlich dann aus Mitleid hätte ihn auch umbringen können. Aber er denkt sich, naja, der ist doch eh verrückt geworden und wahnsinnig geworden. Also soll er seinen Wahn ausleben. Lasst mich in Ruhe. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle von Adulam. Also ständig so stellt sich für ihn die Frage, wohin soll ich gehen? Als er sich von Jonathan trennt, so wohin soll ich gehen? Okay, zum Priester, nee, da klappt es auch nicht. Da ist der Doeg, der Edomiter, ein Knecht Sauls. Gut, dann gehe ich dann nach Gad, nach Achish, zu Achish in Gad. Nee, da funktioniert es auch nicht. Na, wohin soll ich jetzt gehen? Er entkam in die Höhle Adulam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Das ist ein schönes Bild. Für einen Augenblick kehrt zur Ruhe in diese ganze Szene hinein. Seine Brüder hören das. Das ganze Haus seines Vaters und sie alle kommen zu ihm herab. Sie hätten ihn ja auch verpfeifen können, um ihre eigene Haut zu retten. Auf der anderen Seite waren sie sicher auch nicht mehr vor Saul sicher als Familie. Keiner wusste ja, wozu der Mann fähig ist. Also kommen sie zu ihm und es war sicherlich in dieser Höhle eine friedliche, zumindest unter den Umständen betrachtet, eine Zeit, in der die Familie sehr eng zusammen war. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte. Und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt, und er wurde ihr Anführer. Es spricht sich rum, wo David ist. Und andere kommen zu ihm, Bedrängte. Ich habe mich gefragt, wodurch sind diese Menschen bedrängt? Steht nicht da. Verschuldete, Menschen, die Schulden hatten. Ja, wodurch oder warum hatten sie Schulden? Mit erbittertem Gemüt wiederum andere. Ja, worüber waren die denn erbittert? Auch von der Situation in dem Land, von Saul als König oder aus anderen Gründen? Und er wird ihr Anführer und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Hat das sich David so vorgestellt, als er zum König gesalbt wurde von Samuel? Ist das jetzt sein Reich, seine Armee, die 400 Bedrängten und Erbitterten und Menschen mit Schulden? Und David ging von da nach Mizpe in Moab und sagte zu dem König von Moab, wieder geht David ins Ausland. Auf die andere Seite, nach Moab, in das Gebiet der Moabiter, südlich vom Toten Meer. Auch hier in der Hoffnung, dem Saul zu entkommen. Und er spricht zu dem König von Moab, lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor dem König von Moab und sie wohnten bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Offensichtlich hat er Angst um seine Familie. Er weiß nicht, was wird Saul seiner Familie antun. Wird er seinen Vater und seine Mutter umbringen, aus Zorn darüber, dass er seine nicht habhaft wird? Wird er seine Geschwister umbringen? Aber noch viel entscheidender für mich war so der Satz, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Offenbar weiß David nicht, wie es für ihn weitergehen soll. Die Beziehung zu Saul ist zerbrochen. Jonathan ist am Königshof, ist weit weg. Seine Frau ebenso. Er hat keine Soldaten, er hat keine Armee. Ja, ein paar Bedrängte und Erbitterte. Circa 400 Männer sind jetzt um ihn geschart, aber das ist auch nicht so die wirklich rosige Aussicht. Und seine Familie ist wegen ihm in Gefahr. Was will Gott von ihm? War das sein Plan? Wirklich? Das war seine Aussicht? Und der Prophet Gad sagte zu David, und in dieser schwierigen Zeit schickt Gott offensichtlich einen Propheten zu David, der zu ihm spricht und ihm dadurch eine Richtung gibt, denn er weiß ja nicht mehr, wohin er gehen soll und was er machen soll. Bleib nicht auf der Bergfeste. Geh hin und begib dich in das Haus, in das Land Juda. Und David ging weg und kam nach Jahr-Heret, in den Wald Heret. Also was klar ist, David, du darfst nicht in Moab bleiben. Auch das Land der Philister ist nichts für dich. Du musst zurückkehren nach Juda. Du musst wieder nach Israel gehen. Steht nicht da, wie David reagiert hat. Ich hätte wahrscheinlich gefragt, hallo? Aber der will mich umbringen. Der meint es ernst. Warum soll ich da wieder zurückkehren an den Ort, wo man mir nach dem Leben trachtet? Aber er macht es. Er kehrt zurück nach Juda in den Wald Heret. Und Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Nun ist Saul an der Reihe. Er wird die nächsten Schritte gehen. Was er macht, das werden wir gemeinsam in der nächsten Glaubengeschichten-Folge miteinander lesen. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Und übrigens, falls Sie auch Podcasts anhören, es ist möglich, die Glaubengeschichten-Sendung als Podcast zu abonnieren. Alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal.